Ich habe schon so ein großzügiges Spektrum von Horror. Freaks von Todd Haynes, den, weil der halt so eine Körperlichkeit auch hatte eben. Da geht es halt auch so um Körper. Und um Körper geht es ja in diesem Film halt irgendwie auch. Ne? Deswegen war Freak schon, jetzt nicht in der Ästhetik oder vom Inhalt oder so, aber so von der Philosophie, ne? von der Kraft, also von der, wie er den Zuschauer berührt, da kommt Freaks der Sache nah. Und Haneke, so von der Ästhetik, so also lange Einstellungen zu machen, das kam aus der Not heraus, ja, bei uns. Das ist wie ein Studentenfilm, der Film. Ich hatte nicht genug Geld und nicht genug Zeit. So, und ich hatte die Sachen wahnsinnig hoch aufgelöst. Und das hat alles wahnsinnig lange Zeit gedauert. So die Make-up-Zeiten und das zu bauen und das zu leuchten. Es war einfach nur anstrengend. Und ich war schon ab dem ersten Drehtag einen halben Tag hinter dem Drehplan, bevor ich eine Einstellung gedreht habe. Und dann habe ich entschieden, die Sachen in einer Einstellung zu drehen, in der Wohnung. So, dass die in den Sack zu packen, die erste Leiche, das war geplant mit 10 Einstellungen. Um 9 soll Drehbeginn sein. Und wir drehen um 2 oder 3 die erste Einstellung. Da habe ich gesagt, ich mache das alles mit langen Einstellungen, weil der Rhythmus ging nur so weiter, den ganzen Film über. Und dann habe ich in der Nacht nochmal so, als ich gemerkt habe, ey, das geht alles nicht in die Richtung, wie ich es gerne hätte, so habe ich Haneke nochmal so geguckt, wie er so mit, aber auch Nuri Bilge Ceylan, wie die so mit langen Einstellungen umgehen, wie sie die komponieren. Ich bin ja der Produzent. Ich entscheide dann ja auch so, ne? Und ich schätze die Sachen ja selber auch ein bisschen ein als Produzent. Und ich zahle ja immer noch Geld zurück von The Cut, so, ne? Obwohl ich auch ganz stolz auf den Film bin. Und deswegen mache ich die Risiken natürlich so ein bisschen mehr mit nach Augenmaß. So, ne? Also ich gucke ja so, was so meine Range ist, was so Leute gucken oder wie viele Leute mein Zeug gucken oder sowas. Ne? Und dementsprechend so augenmaßmäßig gehe ich mit dem Budget. Das weiß ich nicht. So, ich gehe nicht, auch wenn ich als Produzent an die Sachen rangehe und mit Augenmaß das Budget mache, ich bin eigentlich bisher immer ganz gut gefahren mit, was ist der Film, den ich selber sehen möchte. So habe ich bisher eigentlich alle Sachen entschieden, die ich gemacht habe. Und mehr oder weniger ist das eigentlich meistens gut gelaufen. Und so jetzt auch bei dem Ding. Und wie gesagt, das Risiko, das Budget ist nicht so hoch. Ne? Also es muss jetzt nicht der Blockbuster sein. Ne? Ich habe auch noch die internationalen Sales, so, ne? Japan und so. Das ist schon okay. So, ne? Also es werden nicht Leute Geld verlieren, glaube ich. Oder nicht allzu viel. Es hat mich erstmal an Charles Bukowski erinnert. So, das war so das erste Ding, so ein Echo von Bukowski. Und ich wollte Bukowski immer verfilmen. So, seitdem ich den als Teenager gelesen habe. Und irgendwann war das zu weit weg und es ist in Los Angeles und es ist Englisch und so. Und es gibt ein paar Filme, der Ben Hammer-Film ist okay, aber ich fand Bukowski eigentlich nie radikal verfilmt. Weil Bukowskis Texte, die Episoden, da geht es ja auch oft um Mord und Totschlag und Sex und sowas, ne, Gewalt, das war nie in der Radikalität verfilmt, wie das eigentlich in der Literatur war. Und als ich dann Honkers Buch gelesen habe, dachte ich, ey, das erinnert mich an Bukowski. Und wenn ich es halt mache, wie ich es machen würde, dann kann ich es in seiner Radikalität machen. Und es hat mich auch herausgefordert, kann ich das in dieser Radikalität? So, ne? Wie sieht das aus? Und traue ich mir das zu? Also ich mag den. So, sowohl im Buch als auch im Film. So, ich habe mich aber trotzdem bemüht, nicht mit so Tricks zu arbeiten, um den empathischer zu machen. Also was, das würde ich moralisch nicht richtig halten. Das ist ein Serienmörder, das ist ein Frauenmörder. So, brutales Monster. So, ne? Ich muss jetzt nicht erzählen, dass er als Kind vergewaltigt worden ist oder hier irgendwie Mitleid oder irgendwas zu schaffen, dass der dem Zuschauer näher ist. Das fand ich nicht richtig. Aber trotzdem mag ich ihn. Ne? Also was bleibt denn da übrig? So, ne? Und ich kann es nicht genau erklären, aber gestern Abend in dem Screening und auch in dem Test-Screening vor, beim Schnitt, der Moment, wenn die Dennison, Katja Stut, ihnen dann den Drink anbietet, so willst du nichts trinken. Und das ist das Close-Up auf ihn. Und das Close-Up lässt sich Zeit. Und ich spoil das jetzt, ne? So, wie die Szene jetzt halt ausgeht, so, ne? Das hat mich doch berührt. Und das berührt auch Zuschauer, weil die Leute sind mucksmäuschenstill und du spürst so ein Stöhnen, so ein, oh Mann. Also muss es ja doch etwas geben, was so eine Verbindung ist von Mensch zu der Figur. Ey, das ist auch ein Artgenosse. Wir sind von derselben Spezies. So, das ist zwar ein Mörder, so, aber dennoch sind wir von derselben Spezies. Und das finde ich faszinierend. Und auf dem Grad will ich das auch machen. Und jetzt nochmal zum Screening gestern. Also, ich habe noch nie einen Film gehabt, ich kann mich an keinen Film erinnern, der so sehr agiert mit Publikum wie der Film gestern. Deswegen glaube ich schon, dass der auch erfolgreich wird, weil der Film bietet dir was. Ich war beim Bayerischen Filmpreis mit Aus dem Nichts und ich saß mit meiner Frau, die das Casting für mich, für all meine Filme macht, auch für den, in der ersten Reihe und habe gerade Schauspiel gesucht und dann kam Jonas auf die Bühne und wir konnten ihn recht gut sehen, weil wir in der ersten Reihe saßen, als Preisträger. Und dann sagte meine Frau zu mir, ich hatte den gar nicht als Honker gesehen, null. So, weil der ja viel zu jung ist, ne, und viel zu gut aussieht und so. Und dann sagte meine Frau zu mir, ey, der Typ 10 Jahre älter, das könnte dein Honker sein. Was ich aber schon wusste, ist, dass ich werde keinen Schauspieler finden, der so aussieht, wie ich mir vorstelle, wie der auszusehen hat. Also ich werde viel mit Make-up arbeiten müssen und auch wollen. So, ne? Und dann dachte ich, naja, wenn ich sowieso so viel Make-up brauche, kann ich auch einen Jungen casten. Und dann kam er zum Casting und hat das halt auch sehr gut gemacht und hat mich auch berührt. Und ich glaube, was mich berührt hat, ist, weil wir hatten schon provisorische Maske. Und das meine ich vielleicht mit dieser Empathie, die dann doch durchsickert ist, der ist ja jung. Und Jugend ist immer zerbrechlich. Und ob er will oder nicht und ob wir ihn auch alt machen oder nicht, diese Jugendlichkeit, diese Zerbrechlichkeit landet in der Figur automatisch. Das sneakt sich so ein. Und vielleicht ist es diese Zerbrechlichkeit, die ihn uns als Zuschauer doch etwas näher bringt, obwohl der Film versucht, dagegen zu arbeiten. So, ne? Also die haben mich total unterstützt. Ne? Die Nürnberg-Brüder, der Jüngere vor allem, Sascha Nürnberg, der war ja mein Berater. Also bei allen Handschuhszenen war der wirklich neben mir. Und ich kann in eine Kneipe gehen und was zu trinken bestellen und es auch trinken, aber mehr weiß ich nicht über Kneipen. Ne? Aber der weiß halt alles. Also so, in welchem Verhältnis wird Fanta mit Korn gemischt, wie viel Eiswürfel, was hat was gekostet zu der Zeit, was macht der Tresentyp, wenn mal gerade nichts zu tun ist und so. Also all sowas. Und der hat dann immer so, also der hatte ganz viele Ideen, ne? Wo sich auch die ganze Crew immer gefürchtet hat, so, weil ich habe alle Ideen eingebaut, die mir gefallen haben. Ja, okay, wir machen das jetzt so. Okay, umbauen, ne? 3 Stunden und so, umleuchten jetzt, ne? Weil wir doch von innen nach außen gehen und so. Ne? Aber ich finde, die haben die Szenen im Handschuh, das war ja ein Set, ein gebautes Set, ein Studio, so sehr glaubhaft gemacht. Also so die, ohne die wäre das nicht so dokumentarisch geworden, glaube ich. Ne? Und ich habe denen schon gesagt, ey Leute, wenn der Film rauskommt und der Film wird der Knüller-Knallbonbon, na, dann kommen hier Leute und vielleicht wollt ihr das gar nicht, vielleicht wollt ihr nicht so Touristen oder gentrifizierte Leute oder was. Und dann sagt er, ey, mach dir mal keine Sorgen, den Laden gibt es schon seit 1956. Wir sind um jeden zahlenden Gast dankbar oder für jeden zahlenden Gast dankbar. Okay, gut, ist auch eine Haltung. Ja, das ging. Also es war jetzt nicht so ein so ein leichter Set. Das war sehr anstrengend. So, es war ganz anders anstrengend, als Aus dem Nichts anstrengend war. Das war auch anstrengend, aber es war so, das floss und es war sehr konzentriert. Und hier musste man wahnsinnig kämpfen, um die Konzentration, also ich, die Konzentration zu halten, weil es war so langsam. So, es war so mühselig, so kleinteilig, so wahnsinnig kleinteilig. So, und ich mag es gern, wenn es fließt und es floss einfach nicht. Ne? Aber es war dennoch sehr professionell, so, ne? Sehr konzentriert. Also so, die Leute haben alles gegeben, ne? Also alle Darsteller, so, war präzise, wahnsinnig präzise, sehr genau. Katja Stut, das ist eine hervorragende Schauspielerin. Alle Schauspielerinnen da, alle Schauspieler. Es war wirklich, die haben das so wirklich gut gemacht und es war halt technisch ein aufwendiges Ding. Da war einfach keine Zeit, so darüber so zu lachen und Leichtigkeit.
Ja, also einmal waren die tatsächlich da, weil Adams Kinder dann auch da waren, weil die haben ja auch gedreht da. Und dann sind die halt in die, wir haben so diese griechische Wohnung ja auch als Set gehabt. Und dann sind die in die Honker-Wohnung gegangen, die Kinder, ne, und haben keiner mit den Leichenteilen da so raus. Ja, davon haben wir Fotos.
Ja, also die Kriegsaufarbeitung, das fing ja erstmal mit so einer kulturellen Elite an. Das ging ja nicht jetzt so zum Proletariat runter, sondern das war ja so Journalisten und Studenten und ich glaube, es bewegte sich lange, ich weiß nicht ganz genau, ich bin kein Fachmann, aber so was man so sagt, so bis Holocaust, bis zur Serie, ne, bis das so eine breite Gesellschaft erreicht hat, blieb das, glaube ich, in dieser kulturellen Elite. So, und das ist halt immer so ein fatales Ding, ne? Wenn so intellektuelle, aufgeschlossene Leute, so die durch ihre Bildung oder was auch immer, ne, die wissen ja viele schon und die haben ja nochmal eine andere, die haben ja nochmal einen anderen Zugang zu jeder Zeit, einen anderen Zugang zu Informationen. Ne? Und das Proletariat eben in den Kneipen und in den Fabriken, die sind anders damit umgegangen und die haben sich halt, ich glaube, auch eben viel besoffen. So, ne, das, ich glaube, Alkohol in dem Film, ne, ist kein, das ist nicht einfach so ein Requisit. So, ne, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz, ganz wesentliches Element und das wird so gern übersehen, weil es so normal ist. So, oh, was läuft da jetzt schon wieder oder sowas. Ne, aber diese Mengen wurden gesoffen. Also so wie der Völkermord an den Indianern. Also man soll das ja nicht miteinander vergleichen. So, ne? Aber mir fällt das, es ist ähnlich. So. Also man betäubt seinen Schmerz mit Alkohol. Man vergiftet sich einfach, bis die Birne nicht mehr funktioniert. So, ne? Das hat es einfach gegeben. So, ne? Und das kenne ich aus vielen Gesellschaften. Dieses lieber was vergessen und betrinken. Dementsprechend auch die Schlager. Die Schlager sind ja ein Soundtrack davon, weil die eben doch so was Tröstendes haben. Also so diese Sehnsucht, von der da so gesungen wird, nach einer besseren Welt, das ist ja immer so der Trost, so diese Kriegswunden so zu kitten. Und ich sage nicht, dass Honker das getan hat wegen den Kriegswunden oder sowas. So, ne? Aber dass er eben Teil, die Möglichkeit war da eben, es bot sich an, diesen Teil der Gesellschaft mit zu porträtieren.
Was die Musik angeht, also man wird ja nie wieder Adamo hören, es geht eine Träne auf Reisen, ohne dieses Bild jetzt im Hinterkopf oder das Geräusch zu hören. So. Ratsch, ratsch, ratsch. Wie schmerzvoll war es für dich, diese Musik einzusetzen? Weil Schlager ist jetzt nicht unbedingt deine Welt, glaube ich.
Also es ist Wahnsinn, es ist echt erschreckend, wie schnell diese Dinger so zu Ohrwürmern werden. Und wenn du an so einem Film schneidest, ja. Du schneidest ja einen ganzen Tag an einer Szene. Also hast du hörst dann so, weiß ich nicht, 10 Stunden Adamo, weil dann stimmt der Rhythmus in 10 Stunden und dann hast du das für den Rest der Woche im Kopf und so wie Folter, ne, so Guantanamo, ne, so, ne, also irgendwie so. Ne, und das war dann mit jedem Song so, aber irgendwann habe ich die Sachen auch schätzen gelernt. Also so, früher war alles besser. So, ne, also wenn ich jetzt so, weiß nicht, Schlager von heute Helene Fischer mit Heintje vergleiche, ne, dann hätte ich so, da fand ich doch Heintje doch die anspruchsvollere Musik oder so. Also man versucht kein Filmnerd zu sein, ne? So am Set. Ne? Versucht so Vorbilder so zu eliminieren. Und, ne? Aber klar, so, ja, so, wenn da so Schatten im Bild sind oder sowas, ne? Dann mach mal die Schatten stärker. Können wir das so machen, dass der Schatten noch länger ist? Lass mal nur auf den Schatten gehen erstmal. Ja, der Regisseur hat wieder eine Idee. Ne? Und dann, das kommt dann natürlich so von M und so ein Kram. Ne? Aber ich versuche mich zu zwingen, das dann auch nicht zu machen. Aber ich liebe Film halt dann auch zu sehr und sowas. Film ist ja auch ein Spielplatz. Ne? Und dann bietet sich das an, sowas dann hier und da so zu machen. So. Vielleicht ist es ja trotzdem ein Sozialdrama, aber ich muss den Film auch verkaufen. Und ich finde es irgendwie doch in meiner Eitelkeit sexier, das als Horrorfilm zu verkaufen, als als Sozialdrama. Ja klar, so was machen die deutschen Arthouse-Leute, machen Sozialdramen, so, ne? So noch eins. So, ne? Dann lieber Horrorfilm. So, ne? Also
ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, ab wann ist ein Sozialdrama ein Sozialdrama? Ken Loach macht Sozialdramen. Und ich finde, der macht die besten. So, die finde ich richtig geil, was der da macht. So, aber das ist schon, ich weiß gar nicht, ob das schon ein eigenes Genre ist, Ken Loach. So, ne? Da. Also uns hat schon gereizt, mit dem Publikum zu arbeiten in der Gewaltdarstellung. Und ich gucke ja auch viel Horror. So, und ich gucke auch so Walking Dead und so Kram. Und das ist ja immer so eine Splatter-Orgie und das erschreckt einen ja nicht mehr. Ne? Und das guckt ja auch die Masse. Und so, ab wann ist ein Horrorfilm ein Horrorfilm? Ich glaube, ein Horrorfilm ist ein Horrorfilm ab dem Moment, wo er Angst machen soll. So, wo er dich schon verstören soll, bewusst. Das ist auch die Absicht dieses Films. So, ne? Das, da haben viele keinen Bock drauf, aber so ist das nun mal. Ne? Viele haben ja auch Bock drauf, weil es ja so ein bewährtes Genre ist. Ne? So, jetzt, wie kann ich Angst darstellen? Was macht mir Angst? Angst habe ich, wenn ich das glaube, was ich sehe. So, wann glaube ich, was ich sehe? So, wenn es irgendwie realistisch dargestellt wird. So, Angst habe ich, wenn ich mir die Sachen vorstellen muss, statt sie vielleicht so zu sehen, weil ich habe sie so oft gesehen. So, ne, das waren so Leitmotive. Ne, das, wenn wir, es war ganz klar die Entscheidung, wenn er die Flaschen über den Kopf von der dritten Frau haut, dass wir nicht auf das Ergebnis gehen, dass wir sehen, was er angerichtet hat, sondern wir bleiben bei ihm, weil das zu nah gewesen wäre. So, was auch eine unerträgliche Szene ist und für viele oder so ein Walkout, so wenn er halt die zweite Leiche mit dem Tisch. Für mich war der Grund, das zu zeigen, die Wut von Honka. Weißt du, also er will die Tochter von Gerda. Und Gerda rennt davon. Und er ist sexuell frustriert. Und dann denkt er sich, okay, dann mache ich einen Dreier mit diesen Frauen. Ich mache Gruppensex mit diesen Frauen. Und eine fällt um und die andere haut ab. Dann ist er so sexuell frustriert. Sexuelle Frustration macht diese Morde. Dass er so einen Wutausbruch hat und das tut, was er tut. Und es ging darum, eben weniger den Schaden bei der Frau darzustellen, deswegen sind wir mit der Kamera ein bisschen weiter weg, als die Wut, die körperliche Wut von Honka darzustellen. Warum möchte ich Angst machen so, mit dem Film? So, vielleicht aus einem pädagogischen Grund. Klingt jetzt naiv und bescheuert und ich weiß, so, aber ich glaube an sowas. Ich glaube, wenn du die Gewalt so siehst, wie du sie in dem Film siehst, die Gewalt ist keine hascherische Gewalt. Die Gewalt ist keine Party. So, auf gar keinen Fall. Die Gewalt schreckt dich ab, die verstört dich. Die Gewalt lässt dich den Kopf schütteln und es macht dir Angst. Und ich habe Typen erlebt, so Schläger, so Typen, die auf uns aufgepasst haben während der Dreharbeiten. So, ne, so tätowierte, hartgesottene Typen, ne, die mit Gewalt zu tun haben, weil wenn jemand zu laut ist am Set, auf der Straße, gehen die rüber und hauen auf die Mütze. So, die haben den Film gesehen. Und die waren erschüttert von der Gewalt. Und dann dachte ich, sieh mal einer an, das berührt die. Die lachen nicht, die schütteln den Kopf. So, weil sie die Gewalt glauben. Und sie sehen, dass Gewalt hässlich und unästhetisch ist. Weißt du, so, dass, und unelegant ist. So, und vielleicht verschreckt die ja diese Gewaltdarstellung. Ja, klar, aber ich sagte ja, wie anfangs auch, also ich habe halt ein großzügiges Feld, wo für mich Horror beginnt und wo nicht. Und die Absicht ist eben, dass die Gewalt, also die Absicht ist, den Zuschauer zu erschrecken. So, mit Realismus. Ich arbeite mit Realismus. Weil dann glaube ich. Und wenn ich glaube, ist es wahrhaftig. Die Gewalt sollte wahrhaftig sein. Also so die Möglichkeit in der Szene war, und das hat die Schauspielerin zum Weinen gebracht. So, und das wollte ich. Ich wollte eigentlich nur so technisch wieder. So, wir machen das und wir machen dies und wir machen das. Und irgendwann sagte ich so, pass auf, die hat so viel Elend erlebt. So, die will aber trotzdem leben. Egal wie kaputt die ist und egal wie war im KZ und egal wie versoffen die ist, so, ne, da ist trotzdem irgendetwas in ihr, auch in der, das will leben und deswegen wehrt sie sich. Und da musste sie weinen, als ich das gesagt habe. Das hat die berührt und ich glaube, deswegen ist die Szene bei all ihrer Brutalität eben auch eine traurige Szene, weil da jemand so verzweifelt überleben will Und das wird ihr, das Einzige, was sie hat, das Leben wird ihr genommen. Ja. Ja. Eine Seelsorgerin. Das war jetzt keine Couch, wo man hinging oder so. Ja. Sondern es war, das war eine Idee von Nuhan, meiner Produzentin, die sagte, wir sollten da einen Ansprechpartner haben. Ich dachte, warum, wieso? Nimmst du diese ganze MeToo-Ding zu ernst und so? Nein, nein, wir sollten sowas haben, sagte sie. Und auch wenn das gar nicht aufgesucht worden ist, großartig, es war einfach, die Schauspielerinnen haben sich so wohl gefühlt, dass die Produktion so jemand am Set hat. Das war, hatte so ein Symbol, ja, so eine Geste. Ne? So eine Produktion ist ja auch während der Dreharbeiten so ein soziales Bett für so eine Filmcrew. Ne? Und da konnten die dann tatsächlich, wenn sie sich unwohl gefühlt haben, sich mit ihr austauschen. Die sind auch hin und haben gefragt, was würde meine Figur in der Situation machen? So solche Sachen haben sie die gefragt. Ne? Und Angelique Mund, so, so heißt sie, die Professorin, die, die hat dann erklärt, ja, ich denke mir, es ist so und es ist so. Und sie, ich kam zu ihr nach dieser Erwürgungsszene. Und ich dachte, ey, das hat mich jetzt mitgenommen, was ich inszeniert habe. Ich komme mir scheiße vor. Ich komme mir vor wie ein Voyeur, sagte ich zu ihr. Und dann sagte sie, ein Voyeur zu sein, ist nicht etwas Schlimmes. Unsere Gesellschaft hat das so stigmatisiert, dass das schlimm ist. Aber das kommt von der Evolution, von der Biologie. Voyeurismus ist nichts weiter als ein Überlebensinstinkt. Man sieht, jemand hat einen Unfall, man schaut hin und unbewusst denkt man, man lebt. Man freut sich darüber, dass man lebt. Das ist Voyeurismus, sagte sie. Das musst du nicht verdammen, es ist, wie es ist. So zen-mäßig war das, ne? So klar. Ne? Und das hat mich dann doch getröstet. Also, okay, doch, ist okay, die Szene. Voyeurismus ist okay. Also sowohl im Schnitt als auch in Drehbuchfassung, beim Inszenieren, also dann schreibe ich eine Fassung und er bringt jemanden um, so, weiß jetzt nicht wen, und es läuft Roberto Blanco, ein bisschen Spaß muss sein. Und nach zwei oder drei Drehbuchfassungen, also, das geht nicht. Es ist falsch. So, aber die Versuchung, so Kram zu machen, weil, ne, so Studio Braun und Strunk und so, man muss immer das Buch von Strunk, von Studio Braun trennen. Strunk ist da ein ganz großer Wurf gelungen. Ne, aber so das Abrutschen in so eine Lachnummer, das ist so, weil es auch mit Humor arbeitet, das Buch, ne? Das ist recht nah und da muss man so auf der Hut sein. Die Szene, wo Honka Denningsen vergewaltigen will, in der Umkleidekabine, und sie tritt ihn weg und rettet sich damit und er fällt um, da hat er sich das Knie verdreht. So, was dann später zu einer Operation geführt hat und solche Sachen. Ne, das meiste von dem Blut ist hinterher digital reingerechnet worden. Nee, das war keine Lachnummer. Also, wenn du so das Ding drehst mit dem Senf holen und sowas, ne? Ja, klar, weil das ist dann aber auch spät und man ist in den Überstunden und irgendwann funktioniert die Birne nicht mehr und dann fängst du an, obszön zu werden und alle lachen. So, ne? So wie beim Pornodreh hier und so. Ne? Aber, na klar, ne? Aber das, man braucht ja auch Humor, ne? Aber es war auch ein angenehmer Dreh und ich habe die beste Crew und so, ne? Und Jonas ist ganz toll. Aber ich kann mich hauptsächlich nur so dran erinnern an diese Dreharbeiten, dass sie wahnsinnig anstrengend waren. Ich liebe meinen Sohn und so, ne? Und ich lerne viel von ihm. Aber bisher habe ich ja eigentlich immer Filme gemacht und ich glaube, ich bin damit ganz gut gefahren. So, ne? So ganz egoistisch, okay, was würde ich selber gerne sehen wollen? Ich gucke mir meine eigenen Filme nicht an, wenn sie fertig sind. Ne? Aber so in der Vorstellung, was würde ich selber gerne sehen wollen? Ja, ich würde da goldene Handschuhe gerne sehen. Und zwar so, wie ich ihn machen würde. So, zum Beispiel. Ne? Und da kann ich immer nur nach mir gehen. So, ne? Dass, vielleicht kann man mal nach einer Schnittmenge suchen oder sowas. Ne? Aber am Ende des Tages bin ich da wirklich kaltblütig und egoistisch und sowas, weißt du? Und ziehe dann so mein Ding durch. Vielleicht mache ich jetzt als nächstes Stephen King in den USA. Vielleicht, mal gucken.
Welcher Stoff ist das?
Feuerkind. Remake.
Und, der ist aber auch schlecht.
Ja klar, was machst du als Europäer? Du machst immer Remake, so, ne? So Tourist und so, ne? So, alright. So,
aber keine Serie, sondern ein richtiger Film?
Als richtiger, ja. Film. Vielleicht ist das was für ihn. Also ich würde versuchen, es so zu machen, dass es ihm auch gefällt, ja. Ja, es ist ja auch gut und Roma ist ja auch Streaming und so, aber ich würde gerne das Kino verteidigen. So, irgendwie. Ne? Das eine hat Bestand. Wenn ich das sage, meine ich nicht, ich bin gegen das andere. Ich sage, man, aber das Kino muss überleben. So, und das ist halt auch nochmal so eine der Absichten bei der Goldene Handschuh, so abschließend. Das Kino muss etwas bieten, was Netflix und Amazon und Hulu und so dir nicht bieten. So, und hier war die Möglichkeit, körperliches Kino zu machen. Ich habe das gestern erlebt in der Vorführung. Das war wie ein Rockkonzert, habe ich noch nie erlebt von meinem eigenen Film, wie Leute so abgegangen sind. Also so Szenenapplaus, Lacher, Schreckmomente, Leute, die rausgehen, weißt du, so Leute, die klatschen, Leute, die Buh rufen, alles Mögliche, ne? So wie so ein Iggy Pop-Konzert. Ne? Und das hast du nicht auf Netflix. So, das ist so. So, du bist herausgefordert. Die Leute, wenn du ins Kino willst, die Leute schicken, musst du sie herausfordern. Weil auf der Couch sitzen und Chips fressen und Narcos gucken, das kann jeder. So, weißt du?